Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD ist unterzeichnet. Jetzt gilt es für die Parteiführung der Sozialdemokraten, die Basis zu überzeugen. Generalsekretärin Nahles äußerte sich mit Blick auf den anstehenden Mitgliederentscheid zuversichtlich, doch die Meinungen sind gespalten. In vielen Ortsverbänden herrscht Skepsis. Vorbehalte gab es heute auch von Vertretern anderer Parteien sowie von Wirtschafts- und Sozialverbänden.
Umstritten. Kaum ist die Tinte trocken, hagelt es Kritik am Koalitionsvertrag. Die Opposition sieht zwar Fortschritte wie den Mindestlohn, attackiert zugleich aber Versäumnisse und Fehler. Der Vertrag gehe auf Kosten zukünftiger Generationen.
Der Griff in die Rentenkasse wird künftige Generationen sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Beim Klimaschutz ist Deutschland künftig im Bremserhäuschen und bei Europa gibt es nichts Neues.
Die Wirtschaft kritisiert vor allem die Rentenpläne und die künftige Belastung der Sozialkassen.
Wir haben keine Steuererhöhung, aber wir haben Erhöhung der Beitragssätze für die sozialen Kassen. Das wirkt wie Steuererhöhung. Das sind zusätzliche Ausgaben, die Unternehmen und der Bürger zu tragen haben.
Auch Sozialverbände zeigen sich enttäuscht über die schwarz-roten Koalitionsvereinbarungen.
Entscheidende Probleme in Deutschland werden ausgeklammert. Wir finden so gut wie keine Maßnahmen mehr, etwa für Kinder in Armut. Wir finden kaum noch Maßnahmen für gerechtere Bildungschancen, sprich ein Ganztagsschulprogramm oder ähnliches. Die Hartz-IV-Problematik wird so gut wie gar nicht thematisiert.
Unterdessen läuft das SPD-Mitgliedervotum an. Druckfrisch die Sonderausgabe der Parteizeitung Vorwärts mit dem Koalitionsvertrag. Auflage 500.000 Stück, Grundlage für die Abstimmung über die schwarz-rote Koalition. Ja oder nein, die Parteispitze gibt sich optimistisch.
Es gibt einen erheblichen Unterschied in der Stimmung an der SPD-Basis, was die Beurteilung jetzt des Koalitionsvertrages angeht. Haben wir sehr viele positive Rückmeldungen, sodass ich sehr optimistisch auf das Mitgliedervotum schaue.
14 Tage benötigt die SPD für die Abstimmung. Ab Sonntag werden die Stimmzettel verschickt. Intern rechnet man mit mindestens 20% entschiedenen Gegnern einer großen Koalition. Doch verlässliche Zahlen oder Umfragen gibt es nicht. Bei allem Optimismus der Parteispitze, der Ausgang des Mitgliedervotums ist ungewiss.
Die Stimmung oder besser die Stimmungen gehen weit auseinander bei der Regionalkonferenz der SPD Hessen Süd in Hofheim am Taunus. Von zufrieden über unentschlossen und skeptisch bis grundsätzlich ablehnend.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine SPD, in der ich nächstes Jahr 50 Jahre Mitglied bin, unter Frau Merkel sozialdemokratische Politik machen kann.
Wir haben ein Wahlergebnis von 25%. Und wenn wir das mit der Merkel-Mannschaft vergleichen, dann haben unsere richtig gut verhandelt.
Also ich finde, wir sollten erstmal unserem Parteichef die Chance geben, zu erklären, worum er sich so entschieden hat und für die Punkte. Und danach sollte man sein Urteil bilden.
SPD-Chef Gabriel betont, der Koalitionsvertrag habe eine deutliche sozialdemokratische Handschrift. Die Kanzlerin sei nicht die größte Gefahr für die SPD. Das lehre auch die letzte große Koalition.
Die Mehrwertsteuererhöhung und die Rente mit 67 hat uns nicht Frau Merkel aufgezwungen. Ne? Aber deswegen ist es doch Quatsch zu glauben, dass wir dann in Schwierigkeiten kommen, wenn wir in der großen Koalition mit Frau Merkel sitzen, sondern wir kommen dann in Schwierigkeiten, wenn wir selber Blödsinn machen.
Für Blödsinn halten manche Sozialdemokraten den Verzicht auf Wahlkampfziele wie Steuererhöhungen für Besserverdiener, Bürgerversicherung oder Managergehälterbegrenzung. Mitte Dezember soll die Mitgliederbefragung abgeschlossen sein.
Der Bundestag hat mit den Stimmen von Union und SPD einen sogenannten Hauptausschuss eingesetzt. Ein solches Gremium hat es im Bundestag noch nie gegeben. Die Linkspartei hält es denn auch für verfassungswidrig. Der Hauptausschuss soll die Arbeit der üblichen Fachausschüsse übernehmen, solange die noch nicht eingerichtet sind. Wenn die neue Regierung ihre Arbeit aufnimmt, wird der Ausschuss aufgelöst und alles geht wieder nach den gewohnten Regeln.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse an dieser in mancherlei Beziehung einmaligen Veranstaltung des Deutschen Bundestages.
Ja, das Interesse ist groß an diesem besonderen Gremium. Die Mitglieder des Hauptausschusses treffen sich am Mittag zum ersten Mal. Sie sollen Gesetzesentwürfe und Anträge beraten, ein Provisorium, bis die neue Regierung steht. Eingesetzt wird der Ausschuss mit der breiten Mehrheit von Union und SPD im Bundestag.
Dieser Hauptausschuss ermöglicht allen Fraktionen die effiziente Mitarbeit, die Gesetzesvorbereitung.
Das ist ein Ausschuss, in dem das Parlament jetzt für einen kurzen Zeitraum entscheidet, wie es seine Arbeit organisiert.
Für die Opposition ist das ein Unding. Das Gremium könne die Parlamentssitzungen nicht ausreichend vorbereiten, so die Kritik. Der Bundestag ohne Fachausschüsse sei kaum arbeitsfähig.
Auch Ihnen muss das doch ein Anliegen sein, dass wir als Parlament endlich unsere Arbeit aufnehmen, dass Sie Rechte und Pflichten haben, dass wir nicht länger im Stand-by-Modus hier stehen.
Noch wird mehr diskutiert im Plenum als regiert. Die Abgeordneten entscheiden immerhin, dass die Kommunen auch im nächsten Jahr Geld vom Bund für den Ausbau der Kindergärten erhalten. Die Familienministerin zieht eine positive Bilanz.
Eltern, die sich einen Kita-Platz oder einen Platz bei einer Tagesmutter für ihr Kind wünschen, bekommen in aller Regel auch einen angeboten, auch wenn es da nach wie vor Unterschiede gibt, von Kommune zu Kommune.
Die Familienpolitik bleibt politisches Reizthema. Die Linke meint, die Belange von Kindern und Jugendlichen würden im schwarz-roten Koalitionsvertrag kaum berücksichtigt.
Die angedachten Verbesserungen beim BAföG, das Ganztagsschulprogramm, das Qualitätsgesetz für Kitas, das Thema Kinderarmut kommt nicht mit einem Wort vor, nicht mit einem Wort.
Für Christina Schröder könnte es der letzte Auftritt im Bundestag gewesen sein. Sie gibt ihr Ministeramt auf. Die Regierungsbank halb leer, bald sollen hier die neuen Kabinettsmitglieder Platz nehmen.
Zur Koalitionsbildung finden Sie mehr auf tagesschau.de. Wir gehen genauer den Fragen nach, wie das Parlament arbeitet, solange noch keine neue Regierung steht. Welche Punkte im Koalitionsvertrag weiter auf Kritik stoßen und welchen Stellenwert die Netzpolitik im Programm von Union und SPD hat. Tausende Beschäftigte haben heute beim Luftfahrt- und Rüstungskonzern EADS für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Sie folgten einem Aufruf der Gewerkschaft IG Metall. Das Geschäft mit Verkehrsflugzeugen läuft zwar gut, im Rüstungsbereich aber waren die Aufträge für EADS zuletzt zurückgegangen. Deshalb hatte Konzernchef Enders harte Einschnitte angekündigt. Die Beschäftigten fürchten um ihre Stellen.
Solidarität bei den Airbus-Mitarbeitern in Hamburg. 3000 von ihnen haben nach Gewerkschaftsangaben für ihre Konzernkollegen bei der Raumfahrttochter Astrium und der Rüstungssparte Cassidian demonstriert. Die dort Beschäftigten treibt, wie hier am Standort Bremen, die Angst um ihre Arbeitsplätze aus den Fabrikhallen.
Die Sorgen der Belegschaft sind, dass man versucht, die nicht so rentablen Sparten irgendwie zusammenzulegen, um dann, wenn wir das mal weiterspinnen, eventuell diesen ganzen, ja, die Sparten dann irgendwann mal zu verkaufen oder eben auszulagern.
Noch größer die Unsicherheit im oberbayerischen Manching bei Ingolstadt, wo auch eine zünftige Blasmusik an der miesen Stimmung nichts ändert. Hier am größten deutschen Cassidian-Standort wird der Eurofighter produziert. In 2,5 Jahren läuft das Programm aus, ein Anschlussauftrag ist nicht in Sicht. EADS will den ganzen Bereich umbauen. Wie genau, hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben. Stattdessen in Interviews lediglich schmerzhafte Einschnitte angekündigt. Die IG Metall wirft dem Management überzogene Renditeziele vor und einen schlechten Stil.
Wir sind es leid, aus den Zeitungen mehr zu erfahren als von unserem Management. Die sollen erst mit uns reden und dann mit den Zeitungen und nicht umgekehrt.
Auf die Proteste hat der Konzern inzwischen reagiert. Das Unternehmen habe Verständnis für die Sorgen der Mitarbeiter, sagte ein Sprecher. Deshalb werde man ja am 9. Dezember zuerst den Europäischen Betriebsrat und erst dann die Öffentlichkeit informieren. Zugleich betonte er aber, dass deutliche Einschnitte notwendig seien, um die Wettbewerbsfähigkeit des Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäfts langfristig sicherzustellen.
Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im November leicht erhöht, trotz guter Konjunkturaussichten und einer Erwerbstätigkeit auf Rekordniveau. Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, waren insgesamt 2.806.000 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 5.000 mehr als im Oktober und 55.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote liegt unverändert bei 6,5%.
Bundespräsident Gauck hat heute das Zentrum für islamische Theologie an der Universität Münster besucht. Dabei würdigte er die Verankerung der islamischen Theologie an deutschen Hochschulen als ein wichtiges Kapitel der Gegenwartsgeschichte. Das Zentrum an der Universität Münster wurde im vergangenen Jahr offiziell eröffnet. Dort werden Islamwissenschaftler und Religionslehrer für deutsche Schulen ausgebildet.
In der litauischen Hauptstadt Vilnius sind die Staats- und Regierungschefs der EU und östlicher Partnerländer zusammengekommen. Ziel der Beratungen ist es, die Beziehungen der EU zu 6 früheren Sowjetrepubliken zu vertiefen. Brüssel hatte das Programm Östliche Partnerschaft 2009 gestartet. Weißrussland, die Ukraine, Moldawien, Georgien, Aserbaidschan und Armenien hatten sich der Initiative angeschlossen. Nach Druck aus Moskau hat die Ukraine das Vertragswerk allerdings vor einer Woche auf Eis gelegt.
Fröhlich sieht anders aus. Einen Tag, nachdem der Koalitionsvertrag endlich unter Dach und Fach gebracht wurde, muss die Bundeskanzlerin an einem EU-Gipfel der eher unangenehmen Art teilnehmen.
Wir werden von hier aus sehr deutlich machen, dass die EU bereit ist, die Ukraine aufzunehmen, als assoziiertes Mitglied, das Assoziierungsabkommen zu unterschreiben. Und dann schauen wir mal, ich habe keine Hoffnung, dass das jetzt diesmal gelingt, aber die Tür ist offen.
Inzwischen gibt es auch erste Kritik an der Strategie der EU-Verhandlungskommission. Die wirtschaftlichen Nöte der Ukraine seien nicht ausreichend berücksichtigt worden.
Ich denke, dass wir als Europäische Union umgekehrt uns auch die Frage stellen müssen, was wir tun können und müssen, sowohl wirtschaftlich als auch monetär, als auch was Geld angeht, um dem Volk zu helfen und dem Staat zu helfen.
Den ganzen Tag über haben ukrainische Oppositionelle in Vilnius für ihre proeuropäische Position geworben. Auch Profiboxer Vitali Klitschko, einer der prominentesten Kritiker des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Experten gehen inzwischen allerdings davon aus, dass die Ukraine in naher Zukunft der EU-Ostpartnerschaft nicht beitreten wird.
Muss die Ukraine erstmal wissen, was es wirklich möchte, bevor die EU wiederum darauf reagieren kann. Also ich denke, da wird es keine schnellen Ergebnisse geben. Vielleicht erst mit dem nächsten Präsidenten der Ukraine, der vielleicht erst in 5 Jahren oder so an der Macht sein wird.
Dennoch will die EU morgen ein Partnerschaftsabkommen paraffieren mit Moldawien und Georgien. Die EU-Regierungschefs sind in der Zwickmühle. Bieten sie der Ukraine mehr finanzielle Unterstützung als Russland, dann hätte es den Anschein, als wollten sie das Land kaufen. Aber ohne die Ukraine fehlt der EU-Ostpartnerschaft das politische Schwergewicht. Noch hat hier niemand eine Idee formuliert, wie eine Lösung am Ende aussehen könnte.
Die Überwachung des iranischen Atomprogramms durch internationale Kontrollen wird wie vereinbart enger. Die Inspektoren der Internationalen Atomenergieagentur IAEA werden Anfang Dezember die Reaktoranlage Arak überprüfen, teilte Behördenchef Amano heute mit. Teheran hatte bei den Atomverhandlungen in Genf eingewilligt, die Arbeiten an dem Schwerwasserreaktor zu stoppen. In der Anlage könnte Plutonium zum Bau von Atombomben produziert werden.
In Thailand hat Premierministerin Yingluck ein Misstrauensvotum im Parlament überstanden. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich gegen den Antrag der Opposition. Anschließend bot Yingluck ihren politischen Gegnern die Zusammenarbeit an, um die Krise im Land zu lösen. Die Proteste gegen die Regierung gingen ungeachtet des gescheiterten Misstrauensantrags weiter. Allerdings nahmen weniger Menschen an den Demonstrationen teil als an den Tagen zuvor.
Nach dem Stadionunfall in Sao Paulo geraten die Vorbereitungen für die Fußball-WM in Brasilien womöglich weiter in Verzug. Ein Kran war gestern auf das Dach der Arena gestürzt, in der 6 WM-Partien ausgetragen werden sollen, darunter das Eröffnungsspiel. Die Bauarbeiten ruhen vielleicht für längere Zeit. Die Ermittler wollen zunächst das Stadion begutachten und dann entscheiden. Bei dem Unglück waren 2 Menschen ums Leben gekommen. Wolf Jobst Siedler, eine der Verlegerpersönlichkeiten der Nachkriegszeit, ist tot. Er wurde 87 Jahre alt. Siedler leitete die Verlage Ullstein und Propyläen sowie den von ihm mitgegründeten Siedler Verlag. Die von ihm herausgegebenen Bücher, darunter die Hitler-Biografie von Joachim Fest, prägten die Sicht auf die deutsche Geschichte mit. Andere lösten gesellschaftliche Debatten aus, wie etwa Hitlers Willige Vollstrecker von Daniel Goldhagen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 29. November.
Ein nordischer Tiefausläufer bringt uns morgen Regen, der auf seinem Weg nach Süden teilweise in Schnee übergeht. Ab Sonntag geraten wir wieder unter Hochdruckeinfluss, der uns auch in die neue Woche begleitet. Heute Nacht ist es im Nordosten teilweise klar, sonst bewölkt oder neblig. Vor allem in Bayern fällt stellenweise Schnee oder gefrierender Regen. Morgen meist wolkenverhangen und von Nordwesten breitet sich Regen aus. In einigen Hochlagen schneit es. Später im Nordwesten Wolkenlücken, aber auch zum Teil gewittrige Schauer. Gegen Abend erreichen die Niederschläge den Süden, wo dann überwiegend Schnee fällt. Der Wind weht mäßig bis frisch, gebietsweise stark böig an der Nordsee sowie in Schauernähe Sturmböen. In der Nacht 7 bis 0 Grad, im Süden noch Minusgrade. Morgen 0 Grad im Bayerischen Wald bis 8 Grad an Niederrhein und Nordsee. Am Samstag teils bewölkt, teils freundlich, stellenweise fällt Regen, im Bergland Schnee. Am Sonntag gibt's dann kaum noch Niederschläge und am Montag bleibt es bei Sonne, Nebel und Wolken weitgehend trocken.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Kritik am Koalitionsvertrag, Thomas Roth im Gespräch mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und gequälte Muttertiere, die katastrophalen Zustände in deutschen Schweineställen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.